Es ist Sommer in München und im Training des FC Bayern geht es heiß her. Nach einem Zuspiel von Vicente Lizarazu auf Lothar Matthäus kracht es. Der deutsche Weltmeister beschwert sich lautstark über den schlechten Pass. Der französische Weltmeister will das nicht auf sich sitzen lassen. Im Eifer des Gefechts werfen sich die beiden Streithähne unschöne Dinge an den Kopf und marschieren wütend aufeinander zu.
Ich hab's noch vor Augen, wie sie beide streiten und ein Wort das andere gibt und dann sehe ich, wie Vicente aufzieht. Da dachte ich, nein, bitte nicht, und schon klatsch.
Eigentlich wollen die Bayern sich auf ihre Mission vorbereiten, das Trauma von Barcelona zu beseitigen. Doch Vicente Lizarazu und Lothar Matthäus geraten aneinander und sorgen für den ersten Skandal der noch jungen Saison. Aber das war noch gar nichts. Triumphe, Skandale und Tragödien. Wenn es dem FC Bayern an einem nicht mangelt, dann ist es Drama. Und nie gab es davon so viel wie rund um die Jahrtausendwende. Erst verliert die Mannschaft das Champions-League-Finale gegen Manchester United.
Die Mutter aller Niederlagen.
Doch dann leisten Trainer und Spieler einen Schwur. Diesen Henkelpott, den holen wir uns. Komme, was wolle.
Im Kopf war immer Champions League der große Pott.
Aber natürlich ist die Champions League meine persönliche Weltmeisterschaft.
Es startet eine Reise, die spannender und spektakulärer nicht sein könnte. Und die zwei Jahre später mit dem Champions-League-Finale in Mailand ihren Höhepunkt findet. Ich bin Felix Kneidl, der Host dieses Podcasts. Anfang der Nullerjahre war ich 11 Jahre alt und emotional voll dabei. Diese Epoche hat auch mein Leben entscheidend geprägt. Ich nehme euch mit auf die bewegte Reise von Barcelona 99 nach Mailand 2001. Wir lassen die sprechen, die hautnah dabei waren. Spieler, Trainer, Weggefährten.
Das war ja Dramatik. Dramatik pur.
Wenn es einen Wahnsinn gab, dann war es in diesen Jahren.
Als kleiner Junge hat mich die Action in den zwei Jahren von Mai 99 bis Mai 2001 emotional mitgerissen wie kaum etwas anderes. Als Sportjournalist frage ich mich heute, wie haben die Bayern das bitte geschafft? Das ist Trauma und Triumph. Der FC Bayern und seine Wiederauferstehung. Ein Kicker Plus Podcast. Folge 2. Unterhaching. Es ist August 1999, drei Monate nach der katastrophalen Niederlage im Champions-League-Finale in Barcelona. Und beim FC Bayern brennt es immer noch. Die neue Bundesliga-Saison ist bereits gestartet. Nach dem 2:2 zum Saisonauftakt gegen den HSV setzt es eine 0:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen. Ihr erinnert euch an die Kicker-Schlagzeile vom Juli? Neuer Angriff auf die Bayern stand da auf der Titelseite. Ja, das hat für Leverkusen geklappt. Die Startbilanz der Münchner lautet 2 Spiele, 1 Punkt, Platz 15. Kurz gesagt, Alarmstufe Rot. Am dritten Spieltag steht das kleine Derby gegen die Spielvereinigung Unterhaching an. Die Mannschaft aus einem Vorort von München ist als einer von drei Aufsteigern in die neue Saison gestartet. Ja, nichts anderes als ein Sieg im heimischen Olympiastadion wäre für den stolzen Rekordmeister eine Blamage. Es ist also Druck auf dem Kessel und das spürt man auch im Training an der Säbener Straße, dem Ort des Vereinsgeländes des FC Bayern. Es kommt zur vorhin beschriebenen Watschen, wie man in Bayern sagt. Im Rest des Landes vielleicht besser bekannt als Ohrfeige. Ottmar Hitzfeld erinnert sich in unserem Interview noch ganz genau.
Ich hab's noch vor Augen, wie sie beide streiten und ein Wort das andere gibt. Und dann sehe ich, wie Vicente aufzieht. Da dachte ich, nein, bitte nicht, und schon klatsch.
Hitzfelds Augen glänzen richtig, als er mir von dieser Zeit erzählt. Der Anfrage zu diesem Projekt hat er sofort zugestimmt. Es gibt schließlich viel zu besprechen, auch 25 Jahre später noch. Zum Interviewtermin in seiner Heimat Lörrach erscheint er so, wie ich ihn früher im Fernsehen gesehen habe. Akkurat im Anzug gekleidet. Er ist freundlich und zuvorkommend. Als ich ihn auf die Folgen der Watschen anspreche, da wird er ernster und ist wieder ganz in seinem Trainerelement.
Ja, das war auch für mich ein Schock, weil ich wusste, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich Schlagzeilen und dann noch Lothar Matthäus. Das war schon hart.
Es dauert also keine 3 Spieltage und schon ist er da, der erste Skandal der noch jungen Saison. Carlo Wild, der zu der Zeit für den Kicker über den FC Bayern berichtet, erzählt uns, was an diesem Tag an der Säbener Straße los ist.
Der große Ärger war eben, dass es rauskam. Und Hoeneß hat damals so ungefähr sinngemäß gesagt, das Schlimme ist nicht, dass es da die Watschen gab, die französisch-bayerische, sondern das Schlimme ist, dass wir jemanden in der Mannschaft haben, der offenbar sofort die Bild-Zeitung oder die Zeitung anruft und die Öffentlichkeit informiert.
Am Ende tauchen sogar Videoaufnahmen des eigentlichen Geheimtrainings auf und werden der Presse zugespielt. Alle Welt kann sehen, dass der FC Hollywood mal wieder geliefert hat. Auch ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich das Ganze als heranwachsender Fan erlebe. In meiner Heimat am Tegernsee, der keine Stunde entfernt von München liegt, spiele ich zu der Zeit selbst im Verein. Ich weiß sogar noch, dass ich meinen Trainer in den Tagen danach gefragt habe, was denn passiert, wenn so etwas bei uns in der Mannschaft vorfällt. Da hat er nur gelacht und gemeint, dass wir dann erstmal länger keinen Ball mehr sehen würden und er uns die Skisprungschanze hochjagen würde, die nicht weit vom Fußballplatz steht. Ottmar Hitzfeld muss sich da natürlich was anderes einfallen lassen. Schließlich trainiert er keine vorpubertären Jungs, sondern hochbezahlte Profis.
Musste ich lernen, dass man hart wird als Trainer, weil man zu viel Verständnis hat. Man muss halt eine klare Linie haben. Und es ist ja wie in der Schulklasse, es wird gestritten. Es gibt verschiedene Typen. Es gibt sympathische, es gibt die man auf die Seite schiebt, die einem aufregen. Andere sind Freunde. Das ist ganz normal. Das ist das Innenleben einer Mannschaft.
Zu dieser gehört natürlich auch der neue Kapitän, Stefan Effenberg, den Hitzfeld nach dem Training zu sich ins Büro holt. Die Frage lautet, muss der Trainer Lisa Rasu auf die Tribüne schicken, auch wenn er dadurch sein Team schwächen würde?
Dann war unsere ganz klare Absprache und natürlich in erster Linie seine Idee, er wird auf jeden Fall spielen, weil genau das, was du gesagt hast, wir schwächen uns ja nicht selber. Und wenn wir Lisa Rasu als linker Verteidiger, dann reden wir lieber über eine Geldstrafe, als dass wir ihn auf die Tribüne setzen. Und das ist ja vollkommen richtig gewesen. Und das war auch gut für die Mannschaft.
Der Kapitän ist, wie vor 25 Jahren, noch voll auf einer Linie mit seinem Trainer. Was mir im Interview mit Effenberg sofort auffällt, er spricht heute noch mit dem allerhöchsten Respekt über Ottmar Hitzfeld. Auch der Tiger hat der Interviewanfrage sofort zugestimmt und sich sehr viel Zeit genommen. Ich spüre, wie viel auch ihm die Zeit um die Jahrtausendwende beim FC Bayern bedeutet hat. Nur in einer Sache unterscheiden sich Effenberg und Hitzfeld dann doch. Während der Trainer im Anzug erscheint, kommt der Kapitän lässig im Kapuzenpulli und mit einer Cap auf dem Kopf. Am Ende muss Bischente Lisa Rasu dann 10.000 Mark Strafe zahlen. Jahre später spricht Kicker-Reporter Carlo Wild ihn darauf an.
Lisa, wir kennen uns so lange. Bitte sei ganz ehrlich, hast du damals gezahlt oder hast du nie gezahlt? Dann hat er gesagt, das wird die Welt nie erfahren. Also der hat das Geld nie gezahlt. Also sein Berater hat mir das damals auch bestätigt, wir zahlen das nicht.
Der Franzose selbst erinnert sich Jahre später im Interview mit Radio Monte Carlo an die legendäre Watschen und ist sich sicher, dass diese auch etwas Gutes hatte.
Es stimmt, dass ich mir an diesem Tag den Respekt von Matthäus und allen meinen Mitspielern gesichert hatte. Dies hat dazu beigetragen, dass ich mir beim FC Bayern einen festen Platz erobern konnte.
Lothar Matthäus ist einen Tag nach dem Vorfall bemüht, die Sache runterzuspielen. Zitat:
Solche Streitereien gibt's doch immer wieder. Wenn es so dramatisch gewesen wäre, hätte ich gestern gekündigt.
Damit ist das Drama beendet. Vorerst. Ach ja, das Spiel 1 nach der Watschen gewinnen die Bayern gegen Unterhaching mit 1:0. Matthäus und Lisa Rasu spielen beide 90 Minuten nebeneinander in der Abwehr. Ohne Zwischenfall. Aber die Bayern wären nicht die Bayern, wenn nicht schon der nächste Skandal warten würde. Im Oktober 99 kommt es zu einem Vorfall, der das Innenleben der Mannschaft entscheidend verändern wird. Tatort dieses Mal eine Pizzeria in Regensburg. In den Hauptrollen Mario Basler und Ersatzkeeper Sven Scheuer. Beide Spieler sind verletzt und befinden sich in der Reha. Erholung und Ruhe sind angesagt. Eigentlich. Doch spät nachts kommt es in dem Lokal zu einem Handgemenge mit einem anderen Gast.
Also, wie hast du gerade gesagt, Handgemenge? Also, ich war nicht dabei, aber Sven Scheuer muss da schon sehr direkt zugelangt haben. Und wenn du sagst, wie hast du gesagt, spät nachts? Also, es war nach 2 Uhr.
Ja, so fasst Carlo das Ganze zusammen. Die Polizei ermittelt. Es ist ein handfester Skandal. Fußball Deutschland spricht von der Pizzeria-Affäre. Und die Bosse haben genug. Vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC hält der FC Bayern eine Pressekonferenz ab. Präsident Franz Beckenbauer erklärt:
Anlässlich der Rehabilitationsmaßnahme in Donaustauf hat das Präsidium des FC Bayern entschieden, die beiden Spieler Mario Basler und Sven Scheuer ab sofort vom Spielbetrieb zu suspendieren.
Manager Uli Hoeneß ist außer sich. Zitat:
Mario Basler und Sven Scheuer haben fast nie so gelebt, wie man es von einem Profi erwarten kann. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Jetzt ist er gebrochen.
Basler schießt im Interview mit Premiere harsch zurück.
Diesen Schwachsinn muss ich mir Gott sei Dank in Zukunft nicht mehr anhören.
Beide werden nie wieder ein Pflichtspiel für die Profis des FC Bayern bestreiten. Scheuer läuft noch einmal in der Regionalliga Süd für die Amateurmannschaft auf. Basler verlässt den Verein und wechselt zum ersten FC Kaiserslautern. Für Trainer Hitzfeld ist das alternativlos.
Mario Basler war Weltklasse, war ein super Typ. Er hat immer wieder super Sprüche auch drauf gehabt in der Mannschaft. Man konnte lachen. Und man muss dann eben auch mit Schwierigkeiten rechnen. Aber irgendwo gibt es Grenzen. Und wenn Grenzen überschritten sind, muss man hart sein.
Mit Mario Basler verlässt einer der prägendsten Spieler der 90er Jahre den Verein. Zwar glänzte er in dieser Zeit auf dem Platz, allerdings war er auch eines der Gesichter des FC Hollywood. Die Pizzeria-Affäre von Regensburg ist das letzte Drama beim FC Bayern mit Basler in der Hauptrolle. Mit seinem Abschied wird es ruhiger in der Kabine. Sportlich gesehen verläuft die Hinrunde für die Bayern durchwachsen. In der Liga hat das Team von Ottmar Hitzfeld schon dreimal verloren. Zu viel für einen FC Bayern. Es setzt unter anderem das schmerzhafte 0:1 gegen den TSV 1860 München. Es ist der erste Derby-Sieg der Löwen nach über 22 Jahren. Und das erste Spiel, das ich jemals live im Stadion erlebt habe. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie aufgeregt ich an diesem Tag bin. Zusammen mit meinem Patenonkel fahren mein Papa und ich mit dem Auto in die große Stadt. Es ist ein kalter November-Samstag, der Winter steht vor der Tür und meine Mutter hat mich natürlich nicht ohne Skiunterwäsche aus dem Haus gelassen. Draußen nieselt es und der Wind weht. Aber das ist mir alles egal. Als ich die Flutlichter über dem Olympiastadion zum ersten Mal sehe, da ist es um mich geschehen. Den Moment, in dem ich die Treppen ins Stadion runtergehe, den werde ich nie vergessen. Alles ist so laut und grell. Unten auf dem Rasen machen sich meine Idole warm und dreschen den Ball mit einer unfassbaren Geschwindigkeit auf den Kasten von Oliver Kahn. Im Fernsehen hat es nie so schnell ausgesehen. Wir sitzen auf der unterdachten Haupttribüne, nicht weit entfernt von der Südkurve. Da, wo die Hardcore-Fans stehen, erklärt mir mein Papa. Er kauft mir eine Bratwurst und ich bin in diesem Moment der glücklichste Mensch der Welt. Bis zur 85. Minute. Denn dann macht mir 60s Thomas Riedel diesen Titel streitig.
Max legt ab und Thomas Riedel, es war vollbracht und das war von allen Chancen die schwierigste. Thomas Riedel und selten war ein Tor so verdient wie dieses. Riedel nach all den unglücklichen Wochen trifft die Bayern ins Herz.
Er hält aus ca. 25 Metern einfach mal drauf. Der Ball dreht sich unhaltbar weg von Oliver Kahn und zappelt am Ende im Netz. 0:1. 60 feiert, Bayern verliert. Mein erster Stadionbesuch endet also damit, dass die Löwen nach 22 Jahren wieder gegen die Bayern gewonnen haben. Was für ein Auftakt. Die Stimmung auf der Heimfahrt ist eisiger als die Kälte draußen. Und trotzdem würde ich am liebsten sofort nächste Woche wieder ins Stadion gehen. Der FC Bayern geht trotzdem als Herbstmeister in die Winterpause. Zweiter ist am Ende der Hinrunde Bayer Leverkusen mit nur 2 Punkten Rückstand und dem schlechteren Torverhältnis. Das wird später nochmal wichtig. In der Champions League droht Bayern zwischenzeitlich sogar das Aus in der Vorrunde. Also das muss man sich mal vorstellen. Die Niederlage von Barcelona ist bei allen noch allgegenwärtig und schwebt über den Köpfen eines ganzen Vereins. Ein Vorrundenaus wäre ein Debakel und der Beweis dafür, dass die Spieler an der finalen Niederlage gegen Man United zerbrochen sind. Nach 5 Spieltagen steht Bayern auf Platz 3. Und das in einer Gruppe mit den Glasgow Rangers, dem FC Valencia und der PSV Eindhoven. Nur ein schmeichelhafter 1:0-Sieg gegen die Rangers rettet am letzten Spieltag mit Ach und Krach das Weiterkommen in die Zwischenrunde. Das ist eine zweite Gruppenphase, die zu der Zeit nach der Vorrunde kommt. Dort zeigt sich dann aber, dass die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld auch anders kann. Ganz anders. Im März 2000 liefert sie gegen Real Madrid zwei denkwürdige Spiele ab.
Ecke Mimicic. Und Tor! 4-2 für die Bayern. Paulo Sergio.
Lisa Razou dazwischen. Und jetzt die Möglichkeit. Zickler kann das 4-1 machen. Zickler 1-1 gegen den Torwart. Und das ist das Tor. Das 4-1 für Bayern München in einem umwerfenden Spiel über weite Strecken.
4-2 in Madrid und 4-1 in München. Die Bayern verpassen den Königlichen zwei Abreibungen. Die Tore, die ihr da gerade gehört habt, werden live kommentiert auf dem Sender TM3. Dazu gibt es eine kuriose Geschichte. TM3 war ursprünglich ein Frauensender mit Lifestyle-Programm und stand auf einmal völlig überraschend mit der Champions League da. Ein großer Medienplan von Investoren, der am Ende wirtschaftlich nicht aufgegangen ist. Schon ein Jahr später haben sie die Rechte wieder weiterverkauft. Kapitän Stefan Effenberg ist heute noch stolz auf diese Machtdemonstration aus dem März 2000.
Also es waren natürlich herausragende Spiele. Also da musst du erstmal die 4 oder insgesamt 8 Tore schießen gegen diese Mannschaft. Das war ja immer unser größter und schwierigster Gegner.
Auch Trainer Ottmar Hitzfeld ist begeistert.
Und gegen Weltklasse-Mannschaft zu spielen, ist was Einmaliges. Und wir hatten einfach einen hervorragenden Tag. Und es ist vieles gelungen. Man schwebt irgendwo in Folge 7 und es gelingt vieles. Und man merkt, der Gegner wird nervös. Und ja, das war mit eines der besten Spiele.
Am Abend des Rückspiels gibt es aber tatsächlich ein Thema, das selbst einen 4-1-Sieg gegen die berühmteste Fußballmannschaft der Welt in den Schatten stellt. Es ist der Abschied von Lothar Matthäus.
Und jetzt ist es soweit, liebe Zuschauer. Die Tafel ist hochgereckt. Lothar Matthäus verlässt als Bayern-Profi das Spielfeld. Riesenapplaus brandet auf. Die Zuschauer, die Fans erheben sich von ihren Plätzen. Eine Ehrerweisung für den vielleicht größten deutschen Fußballspieler neben Franz Beckenbauer aller Zeiten.
In München endet an diesem 8. März 2000 eine Ära. Während Udo Jürgens seinen Klassiker »Ich war noch niemals in New York« über die Lautsprecheranlage trällert, erhebt sich das altehrwürdige Olympiastadion ein letztes Mal für einen der verdientesten und erfolgreichsten Spieler der Vereinsgeschichte. Wie Franz Beckenbauer wechselt Matthäus zum Ende seiner Karriere über den großen Teich in die USA. Mit 38 Jahren wagt er nochmal ein Abenteuer. Sein neuer Verein sind die New York Metro Stars in der Major League Soccer. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung lautet Matthäus' Bilanz in München wie folgt: 410 Pflichtspiele für den FC Bayern, 100 Tore. 6 deutsche Meisterschaften, 2 DFB-Pokalsiege, 1 Triumph im UEFA Cup. Nur ein Titel, der fehlt. Der Gewinn der Champions League. Als Matthäus in der 90. Minute zum letzten Mal in einem Pflichtspiel den Rasen des Münchner Olympiastadions verlässt, da schwingt eine Menge Wehmut bei allen Beteiligten mit. Kicker-Reporter Carlo Wild ist an diesem Abend wie so oft vor Ort.
Also das war ein Abend, wie ihn ein Spieler wie Lothar Matthäus einfach verdient hat. Ich hatte mit Lothar auch manchmal Stress oder zumindest eine Phase hatten wir, wo es nicht so. Aber Lothar war ein gigantischer Fußballspieler. Wenn der jähzornig war, und das meine ich jetzt nur positiv, dann hat der gespielt wie ein Gott. Und der Abend, der war natürlich gigantisch, die Gewinner 4-1 gegen Real Madrid. Das war schon, das war schon was Besonderes.
Für den FC Bayern ist es nicht weniger als der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Aber auch für Matthäus selbst. Denn was beim Abpfiff keiner ahnen kann, es ist das letzte Mal, dass der Welt- und Europameister, der eine absolute Vereinslegende ist, für den FCB tätig sein wird. Wie wir heute wissen, hat er danach nie wieder ein offizielles Amt bei den Bayern ausgeübt. Er war nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Matthäus war lange Zeit die prägende Figur im Spiel der Münchner. Wie groß ist sein Verlust für die Mannschaft?
Ja, es war natürlich ein großer Verlust. Man kann nicht diesen Spieler, Weltklasse-Spieler Lothar Matthäus adäquat ersetzen. Ist unmöglich. Also sind Weltklasse-Spieler. Und man muss eben schauen, was passt jetzt zur Mannschaft, was ist notwendig.
Den zumindest nominellen Nachfolger haben die Bayern schon gefunden. Auch dank Stefan Effenberg.
Also das war eigentlich ganz interessant, weil Ottmar Hitzfeld hat mich auch persönlich gefragt. Patrick Andersson, erzähl mir mal so ein bisschen über ihn als Spieler. Ich habe gesagt, sofort kaufen. sofort kaufen. Ich habe ja in Gladbach mit ihm auch eine tolle, erfolgreiche Zeit ja auch gehabt. Ich habe gesagt, sofort kaufen, auch charakterlich.
Wie es das Schicksal so will, macht Matthäus bei seiner Auswechslung ausgerechnet Platz für Patrik Andersson, der erst im Sommer zur Mannschaft gestoßen ist. Wir hören noch mal rein.
Und Lothar Matthäus umarmt Patrik Andersson. Und ich glaube zu erkennen, dass ihn das schon sehr bewegt.
Es ist ein Wechsel mit Symbolcharakter. Der Schwede blickt auf den emotionalen Moment zurück.
Ein Freund, der so einen Abschied bekommt, da gibt es nichts Besseres gegen eine große Mannschaft wie Real Madrid damals. Ja.
Ein verdienter Spieler verlässt das Feld, ein Neuzugang nimmt seinen Platz ein und bekommt so die Chance, in Zukunft selbst Geschichte zu schreiben. Ist der Abschied von Matthäus, der so lange im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, am Ende gut für den FC Bayern der Ära Effenberg, weil dadurch andere Spieler ins Rampenlicht treten können?
Ja, das war auch ein glücklicher Fall für uns, weil Lothar Matthäus zu ersetzen, das ist äußerst schwierig. Und er hat dann natürlich großen Einfluss auch in der Mannschaft und außerhalb. Und mit seiner Popularität und Interviews. Aber ja, mit Stefan Effenberg hatte ich dann einen Spieler als Kapitän, der auch Klartext reden konnte, der etwas ruhiger war in seiner Art, der auch ein Stratege war oder ist als Fußballkenner. Er war auch Weltklasse und hat auch die Mannschaft hervorragend geführt.
Oliver Kahn sieht den Abschied von Leitwolf Matthäus entspannt.
Du hast natürlich eine große Persönlichkeit verloren, ganz klar. Aber ersetzbar ist bei diesem Verein grundsätzlich jeder. Ich glaube, für uns weiß ich gar nicht, ob das so entscheidend gewesen ist, weil die Truppe war so dann eingeschworen und so auf einer Mission und so auf einem Weg und so besessen, diesen Titel gewinnen zu wollen, ja, dass das eigentlich alles irgendwo für uns jetzt keine so große Rolle gespielt hat.
Es ist schon kurios. Während die Saison bereits in vollem Gange ist, verliert der FC Bayern mit Matthäus und Basler zwei prägende Gesichter der 90er Jahre. Normalerweise werden solche Schnitte im Sommer vollzogen. Aber in München ticken die Uhren eben anders.
Sportlich haben sie uns auf jeden Fall weitergeholfen, aber um nochmal etwas Neues anzufangen und zu prägen, war das jetzt nicht so verkehrt.
Von außen bekommt man so langsam das Gefühl, da bildet sich ein neuer FC Bayern. Im April 2000 geschieht dann etwas, das am Selbstverständnis dieses neuen FC Bayern nagt. Und zwar gewaltig. Am 30. Spieltag ist wieder Derby-Time in München. Bayern gegen 60. Und die Roten verlieren auch das zweite Duell der Saison gegen die Blauen. Und dadurch auch die Tabellenführung an Bayer Leverkusen. Jens Jeremies schreibt mit seinem unglücklichen Kopfball-Eigentor Bundesliga-Geschichte. Und sorgt dafür, dass der TSV 1860 mit 2:1 gewinnt. Im Titelrennen sind deswegen Christoph Daum und Bayer Leverkusen am Drücker und stehen 3 Punkte vor dem FC Bayern. Das Team um Ulf Kirsten, Emerson und den jungen Michael Ballack spielt begeisternden Fußball. Effenberg und Co. müssen sich mit dem Gedanken anfreunden, dass es nichts wird mit der Titelverteidigung. Umso wichtiger werden die Pokalwettbewerbe. Es steht ein Duell an, das zu dem Zeitpunkt das Spiel des Jahres für die Münchner ist und auf das ein ganzer Verein und seine Fans hinfiebern. Es ist der Abend des 3. Mai und das Team von Ottmar Hitzfeld ist zu Gast im Santiago Bernabeu. Das Champions League Halbfinale gegen Real Madrid steht an. In Folge 1 habe ich euch ja gesagt, dass wir diese Kombination noch öfter erleben werden. Auch in dieser Episode haben die Königlichen ja schon eine Rolle gespielt. Die Bayern sind nämlich zurück bei dem Verein, den sie in der Zwischenrunde in beiden Spielen abgeschossen haben. Doch einer, der kann diesmal nicht dabei sein. Stefan Effenberg.
Ich wollte nicht zuschauen. Ich war angeschlagen, ich war nicht verletzt. Ich war angeschlagen und wollte unbedingt spielen. Ich bin zu Müller Wohlfahrt, ich sag, hau mir irgendwas da rein, dass ich heute Abend spielen kann, machen wir nicht. Und dann bin ich zum Trainer. Ich habe gesagt, Trainer, ich will spielen heute hier gegen Real Madrid. Ich setze mich ja nicht da oben auf die Tribüne. Das blutet ja mein Herz. Also das. Nein, du spielst nicht. Ich brauche dich im Pokalfinale gegen Werder Bremen. Ja, und das war ein bitterer Moment für mich.
Ottmar Hitzfeld bleibt knallhart. Und das auch bei großen Namen. Die Mannschaft muss ohne den angeschlagenen Leader Stefan Effenberg spielen und das spürt man an diesem Abend an jeder Ecke. Bayern wird früh von Real überrannt und gerät schon in der 4. Minute in Rückstand.
Position korrekt, ja, marcado el Madrid. Ha marcado Anelka a los 4 Minuten de partido. Ha marcado el Madrid, ha marcado Anelka, Minute 4 del partido.
Nikola Anelka steht plötzlich völlig allein vor Oliver Kahn und macht das 1:0. Der erfahrene Trainer Hitzfeld ahnt da schon Böses.
Dann muss man auch damit rechnen, dass man irgendwann ein Tor kassiert. Und wenn man dann gegen eben eine Weltklasse-Mannschaft spielt wie Real Madrid, die ja auch überragende Spieler hatten, dann, ja, es ist ein Tor, öffnet wieder natürlich die Möglichkeiten, offensiver auch zu brillieren, weil man mehr Selbstvertrauen hat und wir als Gegner, wenn man schon im Rückstand ist und dann auch in Real Madrid, dann wird es schwierig. Ja.
Real setzt die Bayern gnadenlos unter Druck. Das Publikum heizt die Stimmung gewaltig auf. Das Santiago Bernabeu wird zum Hexenkessel. In der 33. Minute unterläuft den Bayern dann auch noch ein Eigentor. Wieder heißt der Pechvogel Jens Jeremies.
Cuidado, no, para Raúl, que balón le ha devuelto. Y ahí el segundo del Madrid. Entre Salgado y Jeremies, el Madrid ha marcado el segundo. Entre Salgado y Jeremies, el segundo, minuto 32.
Die Mittelfeldspieler unterlaufen binnen weniger Wochen 2 ganz bittere Eigentore, die die Saison der Bayern auf den Kopf stellen. Ohne Kapitän Stefan Effenberg verliert der FCB in Madrid mit 0:2. Das Finale in Paris, das die Mannschaft so unbedingt erreichen will, ist auf einmal ganz weit weg. Denn es gibt noch die Auswärtstorregel. Heißt, schießt Real in München ein Tor, dann bräuchten die Bayern schon 4 Treffer, um weiterzukommen. Oder, wie der Kicker es am Tag nach dem Spiel auf seinem Cover schreibt, den Bayern hilft nur noch ein neues Wunder. In dieser Ausgabe, die am 4. Mai erscheint, meldet sich auch ein alter Bekannter zu Wort. Mario Basler, der nach dem Vorfall in der Pizzeria in Regensburg die Bayern verlassen musste, sieht nach dem 0:2 in Madrid schwarz und schreibt in der Rubrik Einwurf:
Jetzt droht den Bayern, alle 3 Titel zu verlieren. Die Niederlage von Madrid ist für das Selbstvertrauen der Münchner schlecht. Sie könnten am Ende der Saison mit leeren Händen dastehen.
Die Meisterschaft schreibt Basler da bereits komplett ab. Ja, deftige Worte, aber viel Zeit zum Wundenlecken bleibt dem Team nicht. Nur 3 Tage später steht in Berlin das Pokalfinale gegen Werder Bremen.
Eine Neuauflage von Werder gegen Bayern. Zum ersten Mal in der 65-jährigen Geschichte dieses Wettbewerbs. Die Wiederholung der Vorjahrespaarung. Und was könnte uns Besseres passieren? Wie eine Wiederaufführung jenes dramatischen Endspiels, das Werder damals mit Mühe und Not übrigens im Abstieg entronnen, im Elfmeterschießen gewann.
Diese Stimme kennt ihr bestimmt. Bela Reti kommentiert das Spiel im ZDF. Diesmal ist der Kapitän wieder an Bord. Stefan Effenberg steht in der Startelf und ist heiß auf die Revanche.
Das war natürlich perfekt, dass es genau zu diesem Treffen nochmal kommt. Und das war mir so klar, dass die keine Chance haben. Weil das machen sie nur einmal.
Der Tiger faucht und zeigt dann aber auch auf dem Feld, wie wichtig er für das Spiel der Bayern ist. Er gibt die Vorlage zu Giovane Elbers 1:0 in der 57. Minute.
Elber. Und da ist das Tor. Da ist das Tor, da kann ihm Bachten nicht folgen. Pass von Effenberg. Und Weltklasse, wie der sich von seinem Gegenspieler löst.
Am Ende gewinnen Effenberg und Co. mit 3:0. Die weiteren Tore schießen Paolo Sergio und Mehmet Scholl. Die Revanche für 1999 ist geglückt. Durch den Sieg über Werder Bremen im Pokalfinale schaffen die Bayern aber auch etwas anderes.
Offene Rechnung, ja, das sind denn schon im Sport offene Rechnungen, die du begleichen willst. Und das war natürlich dann eine große Genugtuung für uns, das Spiel klar und deutlich 3:0 zu gewinnen, ja.
Ein Thema, das wir auf unserer Reise nicht zum letzten Mal hören werden. Es vergehen wieder nur 3 Tage und schon steht der große Showdown an. Das Halbfinalrückspiel gegen Real Madrid. Trainer, Spieler und Fans brennen auf das Duell gegen die Königlichen. 20:45 Uhr, Flutlicht unter dem legendären Zeltdach im Olympiastadion. Auch ich bin damals total aufgeregt. Kann das Spiel allerdings nicht live im Fernsehen verfolgen. Die Worte meiner Mutter, die habe ich heute noch im Ohr. Das ist zu spät, morgen ist Schule. Ein Skandal, den ich bis heute nicht ganz verarbeitet habe. Nach all dem Drama und dem Schmerz des Finales 1999 sollte sie doch eigentlich verstehen, wie immens wichtig dieses Spiel ist. Ich bin so verzweifelt, dass ich anbiete, eine Woche lang die Spülmaschine auszuräumen. Aber alles Verhandeln führt zu nichts. So muss ich mir das Spiel heimlich im Bett über die Radiofunktion auf meinem Walkman anhören. Ich kann zwar nichts sehen, die Atmosphäre im Stadion ist aber auch über die Kopfhörer greifbar. Die Münchner Fans, die oft den Ruf eines Opernpublikums weghaben, geben alles und wollen ihre Mannschaft zum Finale in Stade de France schreien. Kapitän Stefan Effenberg ist wieder mit dabei und darf früh jubeln. Er selbst passt zu Jens Jeremies, der den Ball gefühlvoll in den Strafraum chippt.
Jeremies, jugada ensayada, el centro colgado. Finalmente tocó Julio César Yanke, el gol del Bayern. El gol de Yanke.
Giovane Elber legt in der 12. Minute per Kopf auf Carsten Janker zurück und der drischt den Ball per Seitfallzieher in die Maschen. Der Traum vom Endspiel lebt wieder. Die Fans schreien ihre Mannschaft nach vorne, die Bayern drücken, haben Abschlüsse. Giovane Elber erzielt das 2:0, das wegen vermeintlichen Abseits abgepfiffen wird. Heute würde das einen ewig langen VAR-Check nach sich ziehen. Im Mai 2000 müssen alle dem Urteil des Linienrichters glauben. Die Bayern geben Real kaum die Chance zum Atmen. Doch dann schlagen die Königlichen plötzlich zu.
Vamos a ver cómo consigue desenvolverse el brasileño en esta situación. El centro, Nicolás Anelka.
Gol,
gol, gol, gol del Real Madrid. Gol de Nicolás Anelka. Sensacional del centro de Savio.
Nicolas Anelka steigt in der 31. Minute höher als Sami Kufur und trifft per Kopf. Ein Schock, von dem sich die Bayern nicht mehr erholen. In der 54. Minute legt Stefan Effenberg noch das 2:1 von Giovane Elber auf, aber der Ball will danach einfach nicht mehr ins Tor. Die Bayern gewinnen und verlieren trotzdem. Am Ende stehen sie niedergeschlagen auf dem Rasen des Olympiastadions und müssen den Spielern von Real Madrid gratulieren. Ich ziehe im Bett todtraurig meine Kopfhörer aus den Ohren und schlafe erst Stunden später ein. So sehr ärgert mich das Ergebnis. Der Traum vom Finale ist geplatzt. In 4 Spielen schlagen die Bayern Real 3-mal. Doch der Henkelpott wandert am Ende der Saison nach Madrid statt nach München. Ungerecht, oder?
Das ist Fußball nicht. Das ist nicht ungerecht, sondern man muss immer wieder die Leistung bestätigen, auch wenn man ein paar Mal gewonnen hat.
So ist der Fußball. Du gewinnst von 4 Spielen 3 und im Finale steht aber Real Madrid und nicht wir. Was muss man daraus mitnehmen, zu sagen, der Tag X kommt und dann kriegen wir es und wir werden uns das verdienen, wenn wir den Glauben nicht verlieren. Das war alles entscheidend. Das war alles entscheidend.
Es ist spannend, wie Trainer und Kapitän reagieren. Beide erkennen an, dass man eben im entscheidenden Moment da sein muss. Sie nehmen das Aus gegen Real sportlich. Trotzdem ist der große Traum vom Champions-League-Sieg wieder mal ausgeträumt. Die Chance, das Trauma von Barcelona zu beseitigen, ist vergeben. Und mit diesem Rückschlag im Gepäck gehen die Bayern in den letzten Bundesligaspieltag. Sie laufen immer noch der Niederlage aus dem Derby gegen die 60er hinterher. Tabellenführer ist Bayer Leverkusen mit 3 Punkten Vorsprung, aber dem schlechteren Torverhältnis. Während die Bayern zu Hause den SV Werder Bremen empfangen, spielen die Leverkusener nur ca. 12 Kilometer Luftlinie weiter, im Münchner Vorort Unterhaching. Für den tapferen Aufsteiger geht's um nichts mehr. Der Klassenerhalt ist längst sicher. Für Leverkusen geht es dagegen um alles. 2 Tage vor dem Saisonfinale titelt der Kicker »Wer lacht zuletzt?« Für die Mehrheit der deutschen Fußballwelt ist eigentlich klar, das lassen sich die Männer von Christoph Daum nicht mehr nehmen. Reporter Carlo Wild gehört zwar dazu, geht aber auf Nummer sicher.
Klar, hat man gesagt, die musste ja nur unentschieden erreichen. Ich komme nach München ins Olympiastadion also Anzug angezogen, sportlich elegant, würde ich mal sagen. Und dann sieht mich der altehrwürdige Kollege Otto Greitner von München und sagt, also ich versuche jetzt mal Münchnerisch zu sprechen. Wie schaust denn du aus? Wohnst du noch am Rathausbalkon? Da habe ich gesagt, Otto, man weiß ja nie. Ich habe es auch nicht geglaubt.
Die Presse glaubt also nicht an das Wunder. Wie schaut es bei den Bayern aus nach all den Rückschlägen der vergangenen beiden Saisons?
Ja, 20% vielleicht. Nicht Glaube, sondern Chance. Oder 10. Weil es ist ja unglaublich, dass das Unterhaching Leverkusen schlägt und so. Das ist nicht möglich, aber man muss als Trainer immer daran glauben, diesen Glauben vermitteln, dass wir unsere Aufgabe erfüllen und dass wir gewinnen.
Der Glaube war da, jetzt nicht riesengroß. Wir haben natürlich Nachrichten gesendet im Laufe der Woche.
Also es war ja die Saison, die Saison, bei der ich bei jeder Pressekonferenz mantraartig gesagt habe, klar werden wir Deutscher Meister. Wir werden Deutscher Meister, aber wenn es am letzten Spieltag ist. Ja, und warum, Herr Kahn? Ja, warum? Weil Leverkusen verliert wird am letzten Spieltag.
Und für uns war klar, wir gucken gar nicht so darüber, was wir machen müssen hier zu Hause gegen Werder Bremen, ganz schnell die Tore schießen.
Und das klappt. Wir gehen rein in die RAN-Zusammenfassung vom 34. Spieltag, der Bundesliga-Geschichte schreiben wird, und starten im Olympiastadion.
Wieder Babbel. Janka, der FC Bayern schon in der zweiten Minute auf Sollkurs, die Pflicht vor Augen, die Gedanken vielleicht 12 Kilometer entfernt. Flanke, Lisa Rasso, Sergio Latte, und wer ist da wieder zur Stelle? Der Janka Karsten mit seinem 9. Saisontor gegen pennende Bremer. Leichter bis jetzt, als Bayern das befürchtet hat. Von garstiger Revanche fürs Pokalfinale noch nichts zu spüren. Salihamidzic, toll, Scholl, toll, Sergio, der Lustfußballer, Hacke, Spitze, tralala, wunderbar, hier zuzuschauen, 3:0 für den amtierenden Meister, der Werder auseinandernahm.
Nach 16 Minuten ist die Messe in München gelesen. Für Trainer Hitzfeld ein entscheidender Faktor.
Und es ist ja auch psychologisch enorm wichtig, dass die Spieler, der Trainer, die verfolgen ja auch die Anzeigetafel, die hören das, oder Bayern-Fans sind im Stadion und jubeln. Und warum jubeln die, ist ja klar, Bayern führt, und das erhöht den Druck bei Leverkusen.
Die Bayern führen mit 3:0 und senden damit eine klare Botschaft rüber zum Rival nach Unterhaching. Wir haben alles im Griff. Und ihr so? Leverkusen genügt schon ein Unentschieden, um endlich die so ersehnte erste deutsche Meisterschaft zu feiern. Aber die Botschaft der Bayern zeigt Wirkung.
Oh, schön gemacht von Schwarz. Und dann ist Ballack da. Mein Gott, Michael Ballack, 21. Minute. Der Pass von Schwarz, eher harmlos. Den hätte er doch überall hinhauen können, meinetwegen auf die Tribüne. Aber Michael Ballack, das erste Eigentor seiner Karriere.
So kommentiert das RAN-Kommentator Werner Hansch. Zu der Zeit haben nur die wenigsten Haushalte Pay-TV. Wer erfahren will, wie der Meisterkampf ausgeht, der hört Radio oder verfolgt im Teletext die Ergebnisse. Das war der Vorgänger des Handy-Live-Tickers. Aber für mich steht fest, ich werde doch nicht im Teletext erfahren, wie das Meisterrennen ausgeht. Wie unspektakulär wäre das denn bitte? Ich will sehen, was passiert. Ich hebe mir darum die Spannung auf, kicke selbst Fußball mit meinen Freunden Patrick und Daniel und fahre dann mit dem Rad nach Hause. Dort schaue ich dann am Abend die Zusammenfassung auf RAN. Meiner Familie habe ich streng verboten, mich zu spoilern. Ich sitze also gebannt vor dem Fernseher und verfolge die Schalte zwischen den beiden Spielen, als wäre es live. Der junge Michael Ballack wird zum tragischen Helden und sorgt mit seinem Eigentor dafür, dass Leverkusen völlig von der Rolle ist. Die Nachricht vom Rückstand des Rivalen verbreitet sich in München rasend schnell. Selbst ohne Handys mit Live-Ticker, wie das heute ja gang und gäbe ist. Auch Stefan Effenberg und seine Kollegen bekommen das auf dem Rasen mit.
Merkst du ja im Stadion schon so, und dann auf einmal ein Jubel. Dann guckst du zur Bank, die Uli jubelt mit dem Ottmar und liegen sich in den Armen. Dann weißt du natürlich, dass da irgendwas passiert ist. Dann gehst du raus, was ist 1-0?
Mittlerweile steht es in München 3:1, aber das Spielgeschehen ist zweitrangig. Alle schauen nur noch auf die Anzeigetafel im Olympiastadion, die Ergebnisse aus den anderen Stadien durchgibt. Ja, und dann kommt die 72. Minute in Unterhaching.
Seitz erneut in der Mitte, jetzt Oberleitner. Und da ist er drin. 2-0, 72. Minute. Wie ein Schmetterling im Höhenrausch, Markus Oberleitner. 2-0 Haching. Das Spiel müsste gleich zu Ende sein. Die letzten Sekunden und dann ist es aus. 2-0 Haching gegen Leverkusen. Der FC Bayern hat es und Leverkusen hat's verspielt. Leverkusen ist in ein Loch gefallen und das Zentimeter vor dem rettenden Ziel. Trost gibt es jetzt sowieso nicht mehr.
Das kleine Unterhaching stellt dem haushohen Favoriten aus Leverkusen tatsächlich noch kurz vor Schluss ein Bein. Die Mannschaft von Christoph Daum kann es nicht fassen. Vor den Toren Münchens verspielt sie die schon sicher geglaubte Meisterschaft. Leverkusen ist im Tal der Tränen. Dann ist Schluss in München und ich drehe zu Hause den Fernseher lauter, um alles aufzusaugen. Ich kann nicht fassen, was ich da gerade sehe.
Es ist perfekt, es ist vollbracht. Mein Gott, liebe Leute, wie werden dieser Schlusspfiff und diese Bilder Christoph Daum treffen? Da läuft einem der kalte Schauer über den Rücken. Mitleid, Mitgefühl, irgendwie ein Gemisch. Ein seltsam schauriges, der irrsinnige Bayern-Titel und dennoch will man tröstende Worte nach Haching senden. Irgendwie. Prost. Effenberg, als Leverkusener würde ich jetzt jahrelang kotzen, wenn ich dieses Spiel verlieren würde, hat er vor kurzem gesagt.
Spieler und Trainer liegen sich in den Armen. Sie können es nicht glauben. Auf dem Rasen des Olympiastadions werden XXL-Gläser gereicht für die traditionellen Weißbierduschen. Die große Feier beginnt.
Dieser Titel, dieser 16. Triumph, ein vollgepacktes Wunderstück, gespickt mit Emotionen, wie sie München noch selten erlebt hat. Und da ist sie, die Schüssel. 180 Gramm Feingold, 5,5 Kilogramm Silber und eine Tonne voll Bonne und Emotionen. Bayern, der Meister, geglaubt hat so richtig niemand mehr. Es ist ein sagenhafter Husarenstreich. Gratulation, Hitzfeld, Elba.
Die Schale wandert zum 16. Mal nach München und die Spieler recken sie stolz in den Münchner Himmel. Danach startet der Autokorso durch die Stadt. Auf dem Marienplatz präsentiert Kapitän Stefan Effenberg zehntausenden Fans Meisterschale und DFB-Pokal. Auf der Party am Abend tauchen Spieler der Unterhachinger Mannschaft auf. Markus Oberleitner, der Torschütze des 2-0 gegen Leverkusen, erinnert sich noch sehr gut an diesen Abend. Oder zumindest ein bisschen. Auf jeden Fall erzählt er uns in einer Sprachnachricht von der gemeinsamen Feier mit den Bayern.
Wir haben bei uns im VIP-Haus den Sieg natürlich gefeiert und auch natürlich die ganze Saison nochmal Revue passieren lassen und auch auf den Klassenerhalt nochmal angestoßen. Und plötzlich kam dann ein Anruf, ich glaube vom Brazzo beim André Breitenreiter, dass wir doch zusammen alle, die gesamte Mannschaft, in die alte Gärtnerei nach Taufkirchen kommen sollen, um dort mit ihm ein bisschen zu feiern. Wir hatten erstmal überlegt, aber für uns war dabei jetzt nichts Verwerfliches, weil wir ja auch diverse Freundschaften untereinander gepflegt haben. Wir kannten uns, ich hatte ja auch eine Bayern-Vergangenheit, Matthias Zimmermann, und dementsprechend sind wir dann rübergefahren. Vom Abend selber, glaube ich, wissen wir alle gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Es ist doch das ein oder andere Kaltgetränk geflossen, aber es war ein wunderschöner Abend und ich glaube, jeder ist dann ganz brav irgendwann mal mit dem Taxi nach Hause gefahren.
Das machen irgendwann in den frühen Morgenstunden auch die Bayern. Dieser völlig überraschende Triumph macht etwas mit ihnen. Das Selbstvertrauen, das ein Jahr zuvor durch die Niederlage in Barcelona so zerrüttet wurde, es kommt wieder zurück.
Ja, 100% wichtig. Also erstmal diese Niederlagen, dann aber auch etwas zu schaffen, wie diese Meisterschaft mit Leverkusen, das noch zu drehen. Und dann kommen wir wieder zu diesem, wir müssen dran glauben. Also nicht nur hoffen, sondern wirklich auch dran glauben, weil im Fußball ist alles möglich. Negativ, da haben wir die Erfahrung, aber auch positiv. Und das war so ein Leverkusen-Schub.
Ja, das setzt Kräfte frei und dann bekommt man Euphorie, Adrenalin wird ausgeschüttet, wie es im Leistungssport ist. Man glaubt an sich, man hat Selbstvertrauen. Es läuft einfach. Man kann seinem Fußball nicht immer erklären, warum läuft es jetzt, warum hat man jetzt Pech. Das ist unglaublich schwierig, weil ja Es hängt mit Erfolgserlebnissen zusammen und nur so kann man sich eigentlich wieder aufrichten.
Es geht einfach darum, dass wir ein Gefühl aufgebaut haben, dass einfach alles zu jeder Zeit immer möglich ist und dass du als Mannschaft oder wir als Mannschaft mit der Qualität, die wir haben, die schwierigsten Momente bewältigen können.
Mit dem Double 2000 gewinnt der FC Bayern also nicht nur zwei Trophäen, sondern auch zwei Erkenntnisse, die auf der Reise nach Mailand fundamental wichtig sind. Erstens, sie können offene Rechnungen wie die gegen Werder Bremen begleichen. Zweitens, und diese Erkenntnis, die ist jetzt elementar, sie bekommen den Glauben zurück, auch dann noch Titel gewinnen zu können, wenn alles längst verloren scheint.
Wir sind immer knapp dran. Also wir sind immer knapp dran. Ja, wir haben auf die Ohren gekriegt, richtig. Aber wir sind auch mal vielleicht die, die dann das ganz Große dann schaffen.
Und diesen Glauben nehmen sie mit in die neue Saison, die mit einem Schwur beginnt.
Aber natürlich ist die Champions League meine persönliche Weltmeisterschaft.
So, und wenn ihr denkt, die Saison 99-2000 war turbulent, ja, dann macht euch auf etwas gefasst. Denn was in der kommenden Spielzeit passiert, das toppt nochmal alles bisher Dagewesene. Das Ziel ist klar, Real vom europäischen Thron stoßen. Doch dann kommt der 11. November 2000, ein Samstag in Gelsenkirchen. Und plötzlich wissen alle, diese Saison wird anders.
Wenn wir zusammenhalten, dann können wir für die Meisterschaft spielen. Das war mir klar. Mit die Truppe war mir das klipp und klar.
Das ist Huub Stevens. Und sein Schalke 04 wird dem FC Bayern das Leben verdammt schwer machen.
Büskens, jetzt ein gefühlvoller Pass von Nemitz. Genau auf den Kopf von Penzer, der in die Mitte. Und da steht er bis an, 72. Minute. Schalke hat das Ding gedreht. 3:2, Ebesand.
Und wir haben sie richtig geschreddert.
Doch auch in der Champions League kommen die Bayern unter die Räder. Aber was danach passiert, ist das viel größere Thema.
In der Kabine habe ich schon gemerkt, es gibt, glaube ich, Ärger.
Warum es Ärger gibt und noch so viel mehr, hört ihr in der nächsten Folge von Trauma und Triumph, der FC Bayern und seine Wiederauferstehung. Trauma und Triumph, der FC Bayern und seine Wiederauferstehung, ist ein Kicker-Plus-Podcast. Projektmanagement Benjamin Schmid und Felix Kneidl. Host Felix Kneidl. Redaktionelle Mitarbeit und Storytelling Felix Kneidl, Yannick Brunner, Frank Linkesch, Toni Lieto, Isabella Fischer, Jan-Philipp Wilhelm. Schnitt und Sounddesign Marc Übel. Aufnahmeleitung Merle Hönig. Grafik Yannick Kaukuris und Lisa Schwarm. Danke an alle Gesprächspartner dieser Folge. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Ihr habt Feedback an uns? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@kicker.de.